Heute geht es natürlich um Ewigkeit, am Ewigkeitssonntag. Wo beginnt die Ewigkeit? Das ist doch eine spannende Frage, oder? Das habe ich mich diese Woche gefragt. Ich möchte gern noch zu Beginn mit uns beten. Ja, lieber Herr, so bitte ich dich, dass du selbst nun meinen Mund öffnest, dass du durch unsere Reihen gehst, dass du an die Herzen klopfst durch deinen Geist. Amen. Ja, heute der letzte Sonntag im Kirchenjahr und nächste Woche feiern wir dann schon wieder den ersten Advent. Das heißt Ankunft. Gott kam zur Welt. Aber heute schauen wir noch einmal zurück und wir erinnern uns bewusst an die, die wir in diesem Jahr verabschieden mussten aus unserer Mitte. Das haben wir eben getan. Und da kam noch mal viel hoch. Viel Erinnerung, Dankbarkeit, Schmerz. Und wir merken, das gehört auch zum Leben dazu. Menschen werden geboren, wir leben und eines Tages sterben wir. Das erscheint uns ganz normal, dass das Leben hier mit dem Tod endet. Und dann ist dieses Leben vorbei. Ein für alle Mal. Es gibt kein Zurück mehr. Es ist noch keiner zurückgekehrt. Mit einer Ausnahme, aber das war der Sohn Gottes, das war Jesus. Aber der Abschied, den wir normalerweise von unseren Lieben nehmen müssen, der ist auch schwer und traurig, weil wir uns insgeheim wünschten, wir könnten einfach immer so weitermachen, miteinander, in Liebe verbunden, so, dass es gar keinen Abschied geben müsste. Ich glaube, wir wünschten uns alle, es gäbe kein Altern, keine Krankheiten, kein Leiden und Sterben und kein Tod. Wer wünschte sich sowas nicht? Und genau an diesem Punkt, an dieser Sehnsucht in uns nach einem immerwährenden Leben in Liebe und Gemeinschaft miteinander vereint, genau da merken wir, wie wichtig die Frage nach der Ewigkeit eigentlich ist. Spätestens dann. Dann stellt sich die Frage, war denn dieses Leben wirklich alles? Ist das Leben mit dem Tod wirklich ein für alle Mal vorbei, so wie es den äußeren Anschein hat? Wenn der Körper stirbt, dann sehen wir, da ist kein Leben mehr drin. Das verstehen auch Kinder. Der Körper ist tot, aber ist das Leben damit für immer vorbei, weil es kein Zurück mehr gibt? In das Diesseits für den Leib. Wenn das Leben im Leib hier auf der Erde alles ist, dann ist das so, dann ist es vorbei. Wenn es noch Hoffnung gibt, wenn es noch Leben gibt, dann nicht in dem Hoffen auf ein Zurück. Und es gibt Menschen, die versuchen, das zu ermöglichen. Die lassen sich einfrieren, bis die Technik so weit ist, dass sie eines Tages wieder erwachen können. Die wollen zurück ins Hier und Jetzt, aber darauf würde ich nicht setzen wollen. Und das müssen wir auch nicht. Die Frage und die Hoffnung liegt nicht im Blick auf das Zurück, sondern im Blick auf das Voraus. Die Frage ist, kommt noch was nach dem Tod? Ein ewiges Leben? Ist dieser letzte Sonntag im Kirchenjahr wirklich der Ewigkeitssonntag? Oder nur der Totensonntag? Das ist die entscheidende Frage. Gibt es die Ewigkeit wirklich? Gibt es ein neues Leben ganz konkret für dich und für mich nach dem Tod? Und wenn ja, wo fängt das an? Wo beginnt die Ewigkeit? Was ist Ewigkeit überhaupt? Was können wir darüber wissen? Zunächst einmal können wir ja nur von dem sprechen, was wir selber sehen und fassen und erleben. Wenn wir also auf unser eigenes Leben schauen und fragen, kennen wir denn etwas Ewiges in unserem Leben, hier in der Zeit, was würdet ihr sagen? Was ist ewig? Nicht viel, oder? Eigentlich nur eins, und das ist Gott. Alles andere, was wir kennen, ist zeitlich, irdisch und damit auch nur für eine bestimmte Zeit von Bestand, also vergänglich. Oder doch nicht? Es gibt da noch etwas, das in jedem Menschen lebt und heute schon in uns ist. Und das wollen wir uns vor Augen führen. Jeder Mensch hat etwas an sich, trägt etwas in sich, das ewig ist. Und es sind drei Punkte, um die es heute geht. Das erste ist die Ewigkeit Gottes. Was ist das? Das zweite, die Ewigkeit in mir und dir. Was ist das? Und das dritte, die zukünftige Ewigkeit, der neue Himmel und die neue Erde. Zunächst mal die Ewigkeit Gottes. Und die Frage, ihr Lieben, was sagt uns denn Gottes Wort über das Leben? Wo es beginnt, wo es aufhört? Im ersten Buch der Bibel, in der Genesis, hören wir vom Anfang des irdischen Lebens. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. So heißt es über den Anfang. Und welche Informationen über das Leben können wir in diesen wenigen Worten gewinnen? Zunächst mal heißt es, das Leben auf der Erde und die Erde selbst, sie hatten einen Anfang. Es war nicht schon immer alles da. Ich denke, die meisten Menschen, auch die, die gar nicht an Gott glauben, sind sich an dem Punkt einig, es muss einen Anfang gegeben haben. Warum? Weil alles, was wir kennen, hat einen Anfang und ein Ende, ist ein Kommen und ein Gehen. Also muss ein Anfang da gewesen sein. Und die schwierige Frage, die damit verbunden ist und die, glaube ich, schon immer die Menschen umgetrieben hat, ist, wie kann man sich den Anfang der Welt vorstellen? Was kann man darüber wissen? Wie kann ein Anfang denn geschehen oder entstehen, wenn es vorher gar nichts gab? Wie kann aus nichts etwas werden? Eigentlich müssen wir fragen und merken, ja, was war denn vor dem Anfang? Vor dem Anfang, damit es den Anfang überhaupt geben konnte. Wissenschaftler stehen hier vor einem Rätsel. Die Evolutionstheorie rechnet mit der Höherentwicklung und Ausbreitung des Lebens und des ganzen Universums, aber sie braucht dafür einen Ausgangspunkt. Es wird postuliert, der Anfang, das war der Big Bang, das war der große Knall. Da wurde unendlich viel Energie freigesetzt, die sich dann seitdem immer mehr ausbreitet und immer weiter entwickelt. Aber damit das möglich ist, braucht es diesen Anfang. So weit, so gut. Aber wir merken, es stellt sich eigentlich wieder die Frage, aber was war davor? Vor diesem Knall. Vor dem Anfang. Was hat es denn ermöglicht? Da muss ja etwas gewesen sein, das so viel Energie sich ansammeln konnte, explodieren konnte, freigesetzt wurde, wenn vorher gar nichts da war. Wie kann gar nichts, was immer das sein soll, explodieren und eine so große Energie freisetzen, dass daraus das ganze Universum wird? Also wir merken, sogar der Anfang braucht einen Anfang. Jeder Anfang braucht einen Anfang. Das kennen wir auch aus dem Alltäglichen. Wenn wir sagen, wir fangen etwas an, es wird etwas angefangen, dann muss dahinter auch jemand stehen, eine treibende Kraft, die es anfängt. Von alleine fängt nichts an. Es braucht eine Ursache, einen Urgrund, aus dem ein Anfang möglich wird. Für mich gibt es einen so simplen wie plausiblen und wunderbar bodenständigen, volkstümlichen Spruch. Und den muss mir erstmal jemand widerlegen, bevor ich an einen ursachenlosen Anfang glaube. Dieser Satz heißt, von nichts kommt nichts. Und das gilt. Von nichts kommt nichts. Wenn du sagst, es ist kalt, lass uns zu Hause mal das Feuer im Kamin anzünden, dann brauchst du dazu natürlich Holz und Feuer. Niemand käme auf die Idee zu sagen, jetzt warten wir einfach mal ab, bis es knallt. Da kannst du lange warten. Es braucht Holz und Feuer. Und deshalb, ganz ehrlich, wer an den Urknall als der Ursache von allem glaubt, der hat mit dieser simplen Aussage, von nichts kommt nichts, ein ernsthaftes, denklogisches Problem. Ich möchte mich darüber nicht lustig machen, aber das ist eine Frage. Diese Frage muss erst einmal beantwortet werden, damit dieser Anfang plausibel erscheint. Und so ist das manchmal. Und das finde ich auch so wunderbar. Die Wahrheit, sie kann sehr einfach sein und sehr bodenständig. und sie ist trotzdem wahr. Und da kannst du alles Menschliche bemühen und alle Wissenschaft aufwenden. Wenn etwas nicht wahr ist, wird es nicht wahr. Und wenn etwas wahr ist, dann bleibt es wahr. Und mit den Wahrheiten Gottes ist es manchmal so, sie erscheinen auf den ersten Blick sehr einfach, weil sie leicht sind zu verstehen. Aber auf der anderen Seite sind sie doch sehr komplex, weil sie unmöglich sind für uns zu erklären. Als Beispiel, wenn wir in der Bibel hören, Gott schuf die Erde in 7 Tagen. Das kann jedes Kind verstehen. Erklären kann es kein Mensch. Das Kreuz Jesu, die Auferstehung, er ist auferstanden. Das verstehen wir. Erklären können wir es nicht. Und es steckt dahinter eine unglaubliche Komplexität, die wir vielleicht im Himmel mal verstehen. Dahinter stecken Gesetze Gottes. Ich weiß, dass viele Menschen die Schöpfungsgeschichte belächeln und sagen, ach, so eine süße kleine Geschichte. Gott schuf die Welt in 7 Tagen. Wie niedlich. Ja, wer das glaubt? Wer das glaubt, der hat sie doch nicht mehr alle. Zu meinen, dass diese komplexe Welt auf so eine simple Weise entstanden sein soll. Gott spricht und es geschieht. Das ist doch eine Kindergeschichte, eine Fabel, ein Märchen. Die Welt ist doch viel zu komplex und die Wissenschaft ist doch viel zu weit fortgeschritten, als dass man heute allen Ernstes noch an eine solche Kindergeschichte glauben könnte. Dahinter steckt doch mystisches Denken einer mythologischen Weltsicht. Aber heute leben wir doch in einer aufgeklärten Welt, die auf begründeten und belastbaren naturwissenschaftlichen Fakten beruht. Da kann man doch nicht mehr ernsthaft an sowas glauben. Ihr Lieben, wie ist das? Ich glaube, diese Argumente, dieses Denken sind nur vordergründig, tiefgründig. Eigentlich ist es oberflächlich. Denn wer so argumentiert, hat die Tiefe der Schöpfungsgeschichte überhaupt nicht erfasst. Worin liegt diese Tiefe? Sie liegt darin, dass wir hier hören, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und was wir hier erfahren, ist weder naiv noch unbegründet. Die denklogische Aussage lautet schlicht und ergreifend, vor dem Anfang von Raum und Zeit war schon etwas da. Ein Urgrund. Eine Energiequelle von allem, ein Schöpfer, Gott. Es heißt hier deswegen, wenn wir genau hinschauen, sogar im Anfang schuf Gott und nicht am Anfang. Das sagt aus, es gab schon etwas, beziehungsweise jemanden, der vor dem Anfang dieser Welt in Raum und Zeit da war. Und genau hier stoßen wir auf das Phänomen Ewigkeit. Gott ist ewig, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er war schon da, bevor es die Zeit gab, die Erde, das Universum, Raum und Zeit. Der Anfang alles Irdischen konnte nur werden, weil es vorher schon jemanden gab. Und das ist Gott. Die Existenz Gottes zunächst einmal nur anzunehmen, für wahr zu halten, ist keineswegs unlogisch. Es ergibt Sinn. Es lässt die Entstehung der Welt sogar wahrscheinlicher und plausibler erscheinen, als sie dem bloßen Zufall und dem Nichts zuzuschreiben, von dem niemand sagen kann, was das eigentlich sein soll. Natürlich beantwortet die Annahme der Existenz Gottes noch nicht die Frage, ja, aber woher kommt denn Gott? Gott selber sagt, ich bin. Das ist mein Name. Ich war schon immer, ohne Anfang und ohne Ende. Wie das gehen soll, können wir uns nicht vorstellen, aber undenkbar erscheint sogar diese Aussage nicht. Denn dahinter steht letztlich die Frage, wie viele Dimensionen hat eigentlich die Realität? Wie viele Dimensionen hat das Leben? Es ist möglich und vorstellbar, dass es in Gottes Welt, in der Ewigkeit, mehr und andere Dimensionen gibt, als die, die wir hier auf der Erde kennen. Wir kennen ja nur 2, Raum und Zeit. Und wenn das so ist, dann ist das nicht gegen unseren Verstand, sondern lediglich über unsere Erfahrung. Es kann durchaus weitere Dimensionen geben. Viele Wissenschaftler gehen davon aus. Dimensionen, über die wir aber noch nicht sagen können, weil wir sie noch nicht kennen. Aber vorstellbar ist das. Als Denkhilfe. Vergleichen wir einmal die Dimensionen, die wir kennen, Raum und Zeit. Den Raum erleben wir Menschen als dreidimensional. Wir sind ziemlich frei, uns im Raum zu bewegen. Höhe, Tiefe, Länge, Breite. Wir können vor und zurückgehen, nach oben und nach unten, aber bei der Zeit ist das schon anders. Die Zeit, wie wir sie erleben, ist nicht dreidimensional. Wir erleben die Zeit nur linear, das heißt chronologisch. Jeden Moment unseres Lebens, jedes Lebensalter können wir nur einmal erleben. Es geht immer nur vorwärts und nie zurück. Du kannst nicht noch einmal Kind werden, jung werden, obwohl du es doch einmal warst und doch eigentlich weißt, wie das geht. Aber du musst nach vorne leben. Es geht nur vorwärts. So erleben wir die Zeit wie die Fahrt auf einem Rollband am Flughafen. So stelle ich mir das vor. Wir stehen da drauf und wir sind irgendwie festgeschnallt und es geht immer nur in eine Richtung, von der Gegenwart in die Zukunft. Was einmal war, ist vergangen und bleibt vergangen. In dieser Dimension Zeit erleben wir Menschen uns also viel weniger frei als im Raum. Wir sind weniger frei, uns zu bewegen. Vorstellbar wäre es allerdings, dass Gott sich völlig frei auch in der Dimension Zeit bewegt. Dreidimensional. Vor und zurück und sogar um die Zeit herum, mit Zeit, ohne Zeit, überzeitlich, außerzeitlich, ewig. Gott ist der Zeit einfach nicht unterworfen, denn wir hören, er hat sie geschaffen. Es gab einmal eine Ewigkeit ohne Zeit. Eine Zeit vor der Zeit, würden wir sagen. Und weil das so ist, können wir auch glauben, dass es eine Ewigkeit gibt. So wird es in der Bibel gesagt. Der Name Gottes heißt, ich bin der ich bin. Ich bin der, der immer ist, immer derselbe, unveränderlich, der da war, der da ist und der da kommt. Und Jesus hat so spannende Sätze gesagt wie, bevor Abraham war, der hunderte Jahre vor mir hier als Mensch gelebt hat, bin ich. Und keiner hat's verstanden. Im Anfang war das Wort, das lebendige Wort, heißt es in Johannes 1 über Jesus. Das heißt, Jesus war im Anfang bei der Schöpfung dabei. Er ist, sagt er, das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Er betrat die Welt aber auch zu einer bestimmten Zeit und unterwarf sich freiwillig Raum und Zeit, als er Mensch wurde. Das war vor 2000 Jahren. Und dann verließ er diesen Raum auch wieder. Er überwand den Tod und dann auch die Naturgesetze. Er verließ die Begrenzung von Raum und Zeit wieder und steht seitdem darüber. Und dann hören wir die Geschichte, wo der Auferstandene plötzlich durch Wände geht. Wo er in einem Moment hier ist und im nächsten ganz woanders. Wo er zur gleichen Zeit Menschen begegnet an verschiedenen Orten. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Jesus sagt, 1000 Jahre sind für Gott wie ein Tag. Vorstellen können wir uns das alles nicht. Begreifen können wir es nicht wirklich, weil diese Sphären uns unbekannt sind. Aber undenkbar ist das alles nicht, wenn nur eins gilt, dass Gott Gott ist. Wenn Gott Gott ist, allmächtig, dann ist alles möglich. Ist es nicht so? Und niemand verlangt von dir und mir, dass wir die Welt erklären und begreifen können bis ins letzte Detail. Niemand verlangt das. Auch Gott nicht. Wir sollen nur an den glauben, der sagt, ich habe diese Welt gemacht, ich kann sie erklären. Du sollst nur mein Kind sein. Du sollst dich nur auf die Suche nach mir machen, denn ich werde mich finden lassen von denen, die mich suchen. Das ist unsere Aufgabe als Menschen. Gott war es, der den irdischen Anfang des Universums erschuf. Er schuf Raum und Zeit, aber er ist nicht daran gebunden. Gott ist in der Lage, das Laufband zu verlassen, die Geschwindigkeit zu verändern, es stillstehen zu lassen und es sogar ganz zu beenden. Was immer er will, wird geschehen. Das ist der erste Punkt, die Ewigkeit Gottes. Und ihr Lieben, ich möchte uns einfach deutlich machen und Mut machen. Es ist nicht naiv, Gott zu vertrauen. Es ist nicht dumm, an das zu glauben, was Gott uns sagt. Und wenn er uns sagt, dass die Welt in 7 Tagen geschaffen wurde, dann ist der Faktor Zeit überhaupt nicht das Problem. Darauf wird so oft abgehoben und sich daran aufgehangen, dass gesagt wird, es ist doch unmöglich, die Welt in so kurzer Zeit entstehen zu lassen. Ja, also ich glaube, ob Gott 1 Milliarde Jahre dazu braucht oder 7 Tage oder das mit einem Schnipsen macht, das macht für Gott doch keinen Unterschied. Entscheidend ist nicht die Zeit, sondern die Kraft, die dahinter steht. Kann Gott sowas machen oder nicht? Jesus hat in einem Moment Tote auferweckt. Ja, wenn er uns das sagen würde, Burkhard, weck mal einen Toten auf mit deiner Kraft, du hast so viel Zeit, wie du willst, das würde ich doch auch in 1 Million Jahre nicht schaffen. Zeit ist nicht das Entscheidende, sondern die Frage, ist Gott Gott? Dann kann er es doch tun in einem Zeitraum, wie immer er will. Deswegen, und darin steckt die Tiefe der Schöpfungsgeschichte. Die Frage ist nicht, kannst du dir vorstellen, wie das gehen soll, die Welt in 7 Tagen zu machen? Sondern die Frage ist, glaubst du, dass Gott die Welt gemacht hat? Weil wenn du das glaubst, dann kriegst du ein Fundament für dein Leben und dann sagt das ganz viel über dich aus. Und darum ist die Frage nicht egal. Denn wenn Gott dein Leben gemacht hat, dann stimmt auch, dass er sagt, du, ich habe dich beim Namen gerufen. Ich kenne dich persönlich. Du bist mein. Schon ehe du geboren wurdest, habe ich dich geliebt und gewollt. Und ich habe einen guten Plan für dein Leben und ein Ziel, dass du mich kennenlernst und dass du die Ewigkeit mit mir verbringst. Wenn alles nur ein blöder Zufall war, dann hatte unser Leben keinen Sinn. Aber wenn Gott die Welt geschaffen hat, egal in welcher Zeit, dann hat dein Leben ein ewiges Ziel und einen bleibenden Sinn und eine fröhliche Hoffnung, denn du bist geliebt von diesem Gott. Der zweite Punkt, ihr Lieben, die Ewigkeit in dir und mir. Nochmal zurück zu dieser Frage vom Anfang. Haben wir heute eine Erfahrung der Ewigkeit, obwohl wir doch irdisch sind? Wir haben sie. Jeder Mensch trägt tief in sich, in unserer Seele, eine tiefe, unstillbare Sehnsucht nach Ewigkeit. Und diese Sehnsucht, ihr Lieben, ist nicht von dieser Welt. Frag dich mal, warum träumst du denn davon, dass du immer mit deinem Leben zusammen sein möchtest, wenn das nur ginge? Warum träumst du von vollkommenem Glück nach einem vollkommenen Leben? Warum haben wir diese Vorstellung, wenn das doch in der Realität nie geht? Wenn alles doch irgendwie auch wieder endet? Warum heißt es in den Märchen am Ende stets, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute? Warum steht das da? Weil genau das die größte Sehnsucht des Menschen ist, weil erst dann wäre das Glück wirklich vollkommen, wenn es für immer wäre. Nur ewiges Glück ist in unserer Vorstellung vollkommenes Glück. Und wenn es ginge, dann würden wir das doch alle unterschreiben. Wir sehnen uns danach. Woher kommt diese Sehnsucht? An sich ist diese Sehnsucht, wenn wir nur das Irdische sehen, zutiefst unlogisch. Dann hätten wir einen Hunger, für den es nichts zu essen gibt, für den es keine Befriedigung gibt. Dann wäre es vorprogrammiert, dass wir letztlich immer unglücklich sein müssten, weil unsere Sehnsucht größer ist als die Realität und die Möglichkeiten, die wir hier auf der Erde haben. Und deswegen, ihr Lieben, daran können wir sehen, diese Sehnsucht, die hat kein Tier, die hat keine Pflanze, Diese Sehnsucht hat Gott den Menschen ins Herz gegeben. Und das sagt uns auch das Wort Gottes explizit im Prediger 3, Vers 11. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und wisst ihr warum? Damit diese Ewigkeit uns auf die Suche schickt. Auf die Suche nach Glück. Und damit wir am Ende auch fündig werden bei Gott. Und darum, wenn du diese Sehnsucht in dir hast, kann ich dir sagen, das ist nicht falsch. Schreib diese Sehnsucht nicht ab. Beerdige sie nicht. Sondern du willst glücklich sein. Gott sagt dir, du sollst glücklich sein. Du wünschst dir ein Leben in Fülle. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Es soll dir gegeben werden. Und es ist dir jetzt schon eingepflanzt, diese Sehnsucht danach, von Gott persönlich, damit du sie findest bei ihm. Gott hat dir die Sehnsucht nach Glück und Liebe ins Herz gepflanzt, damit du dich nicht eher zufrieden gibst, als bis du sie findest. So lange schickt sie dich auf eine Suche, auf die Suche nach Gott. Irgendwann wirst du nämlich begreifen, alles Irdische, was ich probiert habe, womit ich versucht habe, meinen Hunger zu stillen, hat mich nie vollkommen ausgefüllt oder hat nie auf Dauer gehalten. Glück, das ich hatte, zerbrach wieder. Menschen, die ich liebte, musste ich wieder loslassen. Viele Wünsche, die ich mir erfüllen konnte, erwiesen sich im Nachhinein nicht als das große Glück, was sie mir versprochen hatten. Sie waren nur Haschen nach Wind. Eines Tages erkennen wir das, hoffentlich. Und hoffentlich sind wir dann so klug, auf unser Herz zu hören und weiter zu suchen, aber woanders. Nicht in den immer gleichen irdischen Quellen, sondern in der ewigen Quelle. Hoffentlich hören wir dann nicht auf das, was andere Leute uns versuchen auszureden oder lächerlich zu machen, weil sie schon aufgegeben haben, nach Glück und Sinn zu suchen. Hoffentlich hören wir nicht auf den Rat derer, die die Ewigkeit in ihrem Herzen mit Füßen treten und unterdrücken. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, wie wir leben sollen. Er sagt, lebt wie die Kinder, denn sie leben mit einer fröhlichen Neugierde. Sie fragen und wollen wissen und wollen glauben. Papa, Mama, wo kommt alles her? Wer hat die Welt gemacht? Wer ist Gott? Wo ist Gott? Wie ist Gott? Wenn ihr das Himmelreich nicht empfangt wie die Kinder, sagt Jesus, werdet ihr nicht hineinkommen. Und wie sind Kinder? Dumm? Naiv? Nein. Sie stellen die richtigen Fragen, gute Fragen. Davon können wir Erwachsenen wieder lernen. Das sollen wir uns wieder angewöhnen. Das Kind in uns soll wieder leben und träumen dürfen, denn darauf steht Gottes feste Zusage. Wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und genau das tun Kinder. Sie fragen, sie suchen, sie bitten und betteln so lange, bis sie bekommen, was sie wollen. Und deswegen kommen sie so weit. Nur die Spötter, die Besserwisser, die meinen, sie wüssten schon alles, die gar nicht mehr wollen, denen steht Gott fern. Warum? Weil sie ihn nicht suchen. Weil sie fürchten, dass Gott ihnen nur wegnimmt und nicht gönnt, was sie haben. Und sie erkennen nicht den Schatz, den Gott ihnen schenken will. Ihre scheinbare Klugheit erweist sich am Ende oft als Dummheit. In 1. Korinther sagt Gott, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Dummheit der Predigt selig zu machen, die, die da glauben. Torheit heißt ohne Gott leben und sterben zu wollen. Das ist Torheit. Ohne Frieden im Herzen, ohne Zukunft, ohne Hoffnung, ganz auf sich gestellt. Das Dunkel vor sich, keine Perspektive auf ein Zurück, keinen Halt mehr, nur Ungewissheit, und trotzdem fragst du nicht nach Gott. Das ist Torheit. Und dann kommt die Stunde des Sterbens und das böse Erwachen. Aber das will Gott nicht. Deswegen hat er jedem von uns seinen Kompass ins Herz gepflanzt. Die Sehnsucht der nach Ewigkeit ist der Kompass in unserer Seele nach Gott. Wenn wir dieser Sehnsucht folgen, dann führt sie uns auf seine Spur. Deshalb suchen wir ihn doch einmal, wirklich von Herzensgrund. Denn er hat sich schon offenbart in Jesus Christus. Deshalb die Frage, wer ist dieser Jesus? Was weißt du von ihm? Suche ihn, bete zu ihm, lies von ihm in der Bibel. Und die Ewigkeit wird heute schon anfangen, in dir lebendig zu werden. Die Ewigkeit, das ist, was viele auch nicht verstehen, ist nicht etwas Zukünftiges, Fernes, Weltfremdes. Sie umfängt uns zu jeder Sekunde unseres Lebens. Hier, wo wir hier sind, sind umgeben von der unsichtbaren Welt Gottes. Du weißt nicht, wie viele Engel hier im Raum sind. Aber Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, die Ewigkeit ist jetzt und hier, um uns rum. Wir können sie nur mit unseren Augen nicht sehen, aber mit unserem Herzen, mit unserer Seele erfahren, wenn wir uns ausstrecken und Gott sich uns zeigt. Es gibt ein Lied, was ich da so sehr schätze, das heißt, ich bin durch die Welt gegangen und es steckt voller Lebensweisheit. Ich möchte uns mal vorlesen. Da heißt es, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Sagt es laut in allen Landen, hier ist gestillet der Schmerz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah in des Gotteslammes Wunden am Kreuze auf Golgatha. Liebe Bruder, liebe Schwester, mal ganz ehrlich, was hat der Unglaube je für einen Menschen getan? Was hat er dir eingebracht? Das große Glück, die große Freiheit? Nichts hat er je für dich getan. Im Gegenteil, er tritt deine Seele mit Füßen. Er zertrampelt die Schönheit in dir, die Sehnsucht nach Ewigkeit in deinem Herzen. Deshalb, wenn du damit kämpfst, lass den Unglauben hinter dir. Schmeiß ihn über Bord, heute noch. Geh zu Jesus und versuch es mit ihm. Er wird dich nie enttäuschen. Das ist der zweite Punkt, die Ewigkeit in mir. Und jetzt noch ganz kurz, ein Ausblick. Der neue Himmel und die neue Erde, die Ewigkeit, die kommt. Was wird kommen? Wie geht es weiter? Was ist Gottes Plan? Gottes Plan ist längst schon fertig. Er will uns zu sich holen und es soll schöner sein noch als am Anfang im Paradies. Alle, die sich auf Gottes Seite stellen und ihm vertrauen, werden ihn sehen und bei ihm sein. Und nichts und niemand wird uns dann mehr bedrücken. Die Zeit der Vergänglichkeit, Leid, Krankheit, Krieg, Tod, all das wird nicht mehr sein. Das haben wir eben in der Lesung in Jesaja 65 gehört. Und so hat Gott es immer wieder verkündet, durch die Propheten, vor tausenden Jahren und zuletzt durch seinen Sohn Jesus. Und Jesus hat durch sein Sterben und Auferstehen bewiesen, dass es so ist. Und deshalb sagt er, erhebt eure Häupter. Wagt diesen Glauben immer wieder. Haltet fest bis ans Ende, in dem Wissen, Jesus lügt nicht. Er kommt wieder und wir werden bei ihm sein. Am Ziel der Ewigkeit in dem neuen Himmel und der neuen Erde. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorherigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. So schön wird es sein. Amen. Gehen wir in die Stille und begegnen wir diesem Gott.